Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 von Flüsterfragen. Der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste daran ist, doofe Fragen gibt es bei uns nicht. Bei uns hast du die Möglichkeit, deine Fragen anonym bei telonym.me/fluesterfragen zu stellen oder auch als Direct Message bei Instagram. Ich bin Elske und mir gegenüber in der Podcast-Höhle sitzt die liebe
Jule.
Ich muss mich jetzt erstmal räuspern. Ich hab voll, hörst du das?
Ja, es ist ein kleiner Frosch im Hals.
Das kommt von den ganzen Zigarren und dem Whisky.
Nicht. Was habe ich verpasst?
Schapaz. Genau. Ja, herzlich willkommen zu Folge 19. Es sind wieder 14 Tage vorbei. Wir sitzen hier jetzt um 14 Uhr. In 3 Stunden kommt die Folge raus. Das heißt, wir sind wieder
richtig zeitig
am Start. Letztes Mal ging es um Ostern. Heute haben wir ein etwas anderes Thema. Aber bevor wir damit anfangen, haben wir erstmal unsere Einstiegsfrage, die wir jetzt mal einfach ein bisschen besprechen wollen.
Genau. Oh, jetzt habe ich hab voll ins Geräusch reingequatscht.
Ja, das war auch super leise. Ich mache es einfach nochmal.
Sehr gut. Ich habe auch schon gedacht, du hast gerade schon vom Frosch im Hals gesprochen. Das ist die perfekte Überleitung für unsere Frage. Mhm. Und die Frage lautet, gibt es Tiere, vor denen du Angst hast? Oder hast du vor Tieren Angst? Mhm. Vor bestimmten Tieren?
Es gibt manche Tiere, die finde ich jetzt nicht so toll. Also ich sag mal so, der Klassiker, ne, Spinnen zum Beispiel, das ist jetzt nicht so ein Kuscheltier für mich. Aber welche Tiere ich wirklich schlimm finde, sind Affen aller Art. Egal was für ein affenähnliches Wesen, ich finde sie alle schlimm. Mich ekelt es richtig. Ich weiß gar nicht, warum das ist. Spannend ist aber, ich glaube, das ist sowas Erlerntes einfach nur, weil meine Mutter empfindet das genauso.
Ja.
Ich finde Affen einfach ganz furchtbar. Ich kann mir das im Zoo auch nicht angucken. So Gorillas und Orang-Utan und Schimpansen und sowas. Oder auch so kleine Makakenviecher und so. Ich finde das so, das stößt mich derart ab.
Notiz an mich selbst. Elske niemals in den Affenwald einladen.
Es gibt einen Affenwald.
Ich war da und dann laufen die da rum und dann springen die einen an.
Boah, das ist der größte Ekel.
Das war der Wahnsinn.
Wenn ich Bilder sehe von Menschen, das sieht man ja öfter mal, die dann irgendwo sind und irgendwelche Affenviecher springen denen auf ihre Rucksäcke und klauen denen ihre Brötchen. Ich würde sowas niemals zulassen. Ich würde das niemals wollen. Ich finde das so ekelhaft.
Ich fand die gucken dann immer an mit so großen Knopfen. Hier wie King Julian, Lemuren waren das.
Oh nee, finde ich auch ganz furchtbar.
Oh, das war so ein toller Tag. Immer ein Ausflug wert. Affenwald, Strausberg. Nee, das war ein
Affen.
Oh, das war ein so toller Tag. Die Sonne hat geschienen und da will ich auch unbedingt nochmal hin, weil mich das so fasziniert hat, wie diese Äffchen kommen. Und ich war aber tatsächlich ein bisschen traurig, weil die vielleicht hat das irgendwie auch was mit Testosteron und Gerüchen zu tun.
Oh, auf ich jeden das schon Fall. Höre in Bezug auf Affen, ne? Dann denke ich gleich an Pisse und an irgendwie so Affen, die einem dann so irgendwie anrammeln und so. Da bin ich sofort raus, ey.
Auf jeden Fall war ich dann immer traurig, weil sie immer zu anderen Menschen gegangen sind, nicht zu mir. Und dann wollte ich sie mal, wenn sie dann mal so auf der Schulter gesessen haben, wollte ich sie so festhalten. Und das fand ich auch nicht gut. Oh, aber Papa, wo du jetzt gerade das gesagt hast, musste ich auch an die Situation im Serengeti-Park denken. Da fährt man ja mit dem Auto durch und dann, ja, und unser Auto, keine Ahnung, vielleicht lag es auch daran, dass wir die Bananen aus dem Fenster gehalten haben.
Die Affen fanden es geil.
Die drei unerzogenen Kinder auf der Rücksitzbank. Und Papa, der war schon not amused, da überhaupt hinzufahren. Und naja, da kamen halt die Affen auf unser Auto drauf und ruckelten nur so an diesen Scheibenwischern und pisten dann auch die Heckscheibe runter und mein Vater so wie so eine Salzsäule am Steuer und war so richtig so
völlig fertig.
Ich will hier weg, ich will hier raus. Kannst halt auch nicht Rückwärtsgang einlegen und raus, sondern
Gas geben.
Musst halt noch an den Giraffen nachhören vorbei. Ja, schöner Tag.
Affen, ey, Affen, nein. Sorry, ich, also, und ich finde es okay, wenn andere Menschen Affen total toll finden.
Ich finde die richtig doll faszinierend, weil es so menschenähnlich ist. Ne?
Und ich glaube, ich finde genau das ekelhaft.
Ich finde es faszinierend und gruselig zugleich.
Ja, ich glaube, es ist für mich, glaube ich, echt genau das, was so menschenähnlich ist. Und das find, ich finde das total eklig.
Ja.
Ja, Jule, was ist denn bei dir? Hast du ein Tier, vor dem du Angst hast?
Ich glaube, da kommt jetzt der ähnliche Gegensatz, der gerade schon rauskam, nochmal, aber halt andersrum. Pferde.
Hast du Angst,
ja,
oder Ekel?
Angst, Respekt.
Ja.
Das sind die Tiere, die sind mir, also auch gerade so Kühe und so, das sind riesige Tiere mit so Hufen. Und.
Aber Kühe sind keine Pferde, das ist dir klar.
Ja,
ne?
Das
ich wollte nur mal eben kurz fragen.
Ja, nach dem Streustroh Heudebakel kann man davon ja auch
Wir können jetzt hier gleich über Spalt- und Paarhufer sprechen.
Ja. Nein, aber Pferde, wir haben einmal Urlaub auf dem Pferdehof gemacht und mich auch geritten, bin runtergefallen und
kein gutes Zeichen.
Also ich habe halt einfach keine guten Erfahrungen mit Pferden gemacht und dann gucken die halt immer mit diesen Glubschaugen und diesen langen Wimpern an
und Jule denkt sich so, ach, so eine Wurst, Pferdewurst auf dem Grill würde ich wohl nehmen.
Nee, auch nicht. Nee, ich will gar nichts mit denen zu tun haben.
Nicht mal auf dem Grill.
Nein, die können ihr Leben leben und ich lebe meins und das findet, da gibt's keine Überschneidungen.
Okay.
Natürlich Spinnen finde ich auch nicht so cool.
Ja, die Pferde finde ich gar nicht schlimm. Wir haben ja auch immer Pferde gehabt. Also ich mache die auch ganz gern so. Also essen mache ich die nicht ganz gern. Schmeckt mir halt einfach nicht. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh, ich bin ein Pferdemädchen, ich esse keine Pferde, weil das ist ein schönes Haustier. Nee, ich finde es einfach nicht lecker.
Ja.
So. Aber mit Pferden habe ich echt nicht so das Problem. Wobei man auch echt sagen muss, die sind auch, wenn man da nicht so ein Draht zu hat, das ist auch schon echt unberechenbar. Und auch für Leute, die Draht zu Pferden haben, das ist wirklich auch gefährlich.
Ja.
So. Und was man auch sagen muss, das ist jetzt mal so ein nochmal in eine andere Richtung. Ich habe ja früher, wie gesagt, auch Pferde gehabt und wir sind auch geritten. Und wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, diese Unterdrückung, die man diesen Tieren antut, die so ja zu brechen, damit sie überhaupt die Befehle befolgen, die man ihnen so geben will und vor allem auch in der Dressur und ja beim Springreiten genauso, wie viel Gewalt da auch eine Rolle spielt, lehne ich das tatsächlich extrem ab mittlerweile.
Ich finde das so krass, diese Pferdeshows, Appassionata und Co.
Ey, das ist so verrückt, ne?
Im ersten Moment denke ich so, wow, was für anmutige Tiere. Also da sehe ich dann auch schon so, also ich bewundere die einfach von ihrer, von ihrem Aussehen und von ihrem Auftreten.
Ja.
So diesen Anmut, den Pferde mitbringen und gerade auch diese dressierten Pferde sind halt auch einfach schön anzugucken. Und im zweiten Moment denke ich so, Das ist nichts natürlich.
Ja, ja. So, und jetzt mal, wir müssen das einfach mal an dieser Stelle abbrechen. Es sind schon wieder 8 Minuten rum und wir haben wieder schon wieder nur Blödsinn gelabert. Leute, das war unsere Einstiegsfrage zum Thema Tiere, die wir nicht mögen. Habt ihr vielleicht Tiere, die vor denen ihr Angst habt oder die ihr nicht mögt? Schreibt es doch mal einfach vielleicht bei Instagram unter der Folge ruhig als Kommentar damit rein, was für ein Tier jetzt nicht so euer Favorite wäre oder über welches Tier wir vielleicht noch mal ein bisschen intensiver sprechen sollen.
Ja.
Mein Vorschlag wäre, dass wir aber jetzt mal zu unserem eigentlichen Thema kommen. Und zwar haben wir heute 2 Fragen mitgebracht, die so einen Fragekomplex haben. Und Jule, du liest uns die mal vor, ne?
Ja. Was passiert nach dem Tod? Gibt es eine Hölle? Und dazu ergänzend, was soll die Sache mit der Hölle? Warum sollte Gott sowas machen? Also, wie du gesagt hast, 2 Komplexe. Einmal zum Thema Leben nach dem Tod sagen, was ja schon
Leben nach dem Tod. Interessant.
Interessant.
Gibt es ein Leben nach dem Tod?
Und dann der große Bereich um die Hölle, 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 Hölle.
Das ist wahr.
Ich kann diesen Begriff nicht sagen oder dieses Wort nicht sagen, ohne im Kopf immer Hölle,
ja, genau.
Hölle, zu denken.
Richtig, bin ich total bei dir. Ja, das ist heute unser Thema. Wir haben ja letztes Mal sozusagen ja mit dem Kreuzestod Jesu und der Auferstehung und dem Auffahren in den Himmel geendet. Und heute wollen wir uns mal sozusagen mit der weltlichen Dimension dessen beschäftigen. Also nicht das, was Jesus angeht, nicht, dass wir irgendwie auferstehen, in den Himmel fahren, sondern wie ist es eigentlich so bei so Otto Normalmensch, der nicht am dritten Tage aufersteht.
Genau.
Sondern einfach liegen bleibt. Und
das ist halt genau die Frage. Was passiert nach dem Tod? Und ganz medizinisch gesehen ist das medizinisch, biologisch, ganz wissenschaftlich betrachtet ist es ja so, dass nach dem Tod oder mit dem Tod ja erstmal alle Körperfunktionen eingestellt werden.
Ja, das ist ja schon das erste Schwierige, ne? Mhm. Den Tod überhaupt festzustellen bei Menschen. Bei manchen Menschen lässt sich das relativ leicht feststellen. Ich sag mal so, Kopf ab.
Ja.
Da wird's schwierig, also weil der Schädel vom, wenn der Schädel vom Körper getrennt ist, dann ist nicht mehr so viel mit Leben. Aber wenn wir jetzt über Menschen nachdenken, die zum Beispiel im Koma liegen, bei denen noch Herzaktivität und Lungenaktivität nachgewiesen werden kann, einfach weil sie an Beatmungsgeräten oder an so einer ECMO, also an so einer künstlichen Lunge hängen. Aber dann ist die Frage, inwiefern sind noch Hirnaktivitäten da? Da gibt es ja echt MedizinerInnen, die ausschließlich dafür ausgebildet sind, den Tod festzustellen, sozusagen.
Genau, und das ist ja diese ganze Geschichte mit lebenserhaltenden Maßnahmen. Ja. Da habe ich mich tatsächlich in meinem Leben auch erst spät mit beschäftigt. Ja. Also wo es dann um Patientenverfügung für meine Eltern ging. Mhm. So, da musste ich mich dann auch mit denen irgendwie unterhalten, was so an welche Geräte möchte man angeschlossen werden für den Fall das.
Und wie lange?
Ja.
So, ja, das stimmt, genau. Aber ich glaube, pauschal kann man sagen, wenn keine messbare Hirnaktivität mehr vorhanden ist, ist zumindest der Hirntod eingetreten.
Genau.
Und wenn es keinen Puls-Herzschlag mehr gibt über einen bestimmten Zeitraum, muss man auch dazu sagen,
ja,
dann ist es ein Herztod.
Genau.
Und es auf beide Arten sozusagen folgt ein multiples Organversagen und dann ist ein Mensch einfach nicht mehr zu retten und dann ist der Tod ein.
Genau, Herz-Kreislauf-Versagen.
Ja.
Und es ist ja tatsächlich so, dass zuerst die Lungen aufhören.
Wirklich?
So, die machen dann nicht mehr weiter.
Wird nicht mehr geatmet oder das Blut,
genau,
oder der Sauerstoff wird nicht mehr in das Blut transportiert? Oder
genau,
wie ist es?
Also das Herz hört dann auf zu schlagen, der Körper wird nicht mehr versorgt.
Ja.
Und dann hören dann eben, also zuerst geht das dann in die Extremitäten, dass da keine Versorgung mehr stattfindet.
Ja.
Und es zentriert sich alles im Brustbereich rund um Herz und Lunge. Und dann ist es meistens so, dass man dann aufhört zu atmen, das Herz schlägt aber noch. Deswegen sind ja auch diese ganzen Reanimationsgeschichten so wichtig, dass man auch den Körper weiterhin mit Sauerstoff versorgt. Das Herz ist, glaube ich, so mit das stärkste Organ. Ja, es ist das stärkste Organ im Körper. Und wenn das dann aufhört, dann wird es auch knapp.
Ja, dann ist schwierig, ne? Also auch bei so Wiederbelebung ist es ja vor allem wichtig, den Herzdruck aufrechtzuerhalten. Man muss ja weniger beatmen sozusagen, weil viel Sauerstoff sich noch in Lunge und Körper befindet. Aber das Wichtige ist halt, dass dieser Sauerstoff irgendwie durch den Körper transportiert wird. Und dafür ist das Pumpen des Herzens einfach super wichtig, ne?
Genau.
Aber ihr werdet ja alle einen Erste-Hilfe-Kurs im Zuge eurer Juleika-Schulung gemacht haben oder jetzt demnächst machen.
Ja.
Und deswegen wisst ihr das natürlich.
Super wichtig. Und dann, wenn es eben dieses Herz-Kreislauf-Versagen gibt und der Tod festgestellt ist, dann kommen halt so die Klassiker, die man aus Geschichten rund um Kriminalfälle kennt, mit Leichenstarre und
Totenflecken.
Leichenflecke, genau. Mhm. Dass der Körper starr wird, er wird auch kühl. Der Körper wird kühler,
ganz kalt, ne? Also tote Menschen haben halt überhaupt gar keine eigene Körpertemperatur mehr, also weil das durch das Blut ja auch oder durch den Kreislauf die Körpertemperatur überhaupt besteht. Und wenn jemand stirbt, dann geht halt alle Wärme raus. Und ich sag mal so, wahrscheinlich ist es dann maximal Raumtemperatur. Ich kann mich nicht so ganz genau daran erinnern. Jetzt weiß ich natürlich, ich habe schon mal einen toten Menschen auch berührt. Kann natürlich auch sein, dass er gerade aus der Kühlung kam, als ich ihn angefasst habe.
Genau, weil wenn man die Menschen nicht kühlt, Dann geht das mit der Verwesung auch ziemlich zackig, ey.
Ja, aber so ist es jedenfalls. Also, dass auch wir die Möglichkeit haben, wenn zum Beispiel Angehörige oder Menschen versterben, die uns nahestehen, dass man auch da die Möglichkeit hat, die nochmal zu sehen. Und ich finde das auch eine gute Sache, ne? Was passiert nach dem Tod, heißt auch, ich darf auch die Möglichkeit haben, mich zu verabschieden von Leuten.
Ja.
Dass ich selber auch so ein Ende habe, das kriegt vermutlich ja die Person nicht mehr so bewusst mit. Das ist ja auch so eine Frage von der Trennung von Körper und Seele und wie es sozusagen nach dem Tod dann weitergeht für die Person, die gestorben ist.
Ja, ja, und ich finde das ja auch spannend. Man muss da vorsichtig in der Formulierung sein. Ich finde es halt super spannend, so dieses ganze Trauerfeier-Business, weil das ist ja, im ersten Moment denkt man so, ja, ich will eine super tolle Trauerfeier, das hat dieser tote Mensch einfach verdient.
Mhm.
Und ich denke halt so, Trauerfeier ist erstmal nicht unbedingt für die tote Person wichtig, sondern für die Trauernden.
Ja, total.
Ist voll egoistisch eigentlich, zu sagen, ja, hier wird nochmal eine Party gemacht und so dieses, ja, das hat der Verstorbene, die Verstorbene, ist absolut verdient, ja. Nein, aber eigentlich macht man es nur für die Hinterbliebenen, dass die einen feierlichen Abschluss für dieses Leben feiern können.
Ja, vor allem aber auch, also finde ich jedenfalls so, gemeinsam Abschied zu nehmen mit Leuten, die du wahrscheinlich so schnell nicht mehr sehen wirst.
Ja.
Denn eine Person, die stirbt, verbindet ja auch ganz verschiedene, beispielsweise Familienzweige. Wenn ich jetzt zum Beispiel, meine Großeltern sind mittlerweile alle verstorben und seit der Beerdigung von meinem Opa habe ich sozusagen die Familie seiner Seite, die auf der anderen Seite vom Jadebusen lebt, das ist für uns schon Weltreise, nicht mehr gesehen, weil da kein Kontakt mehr ist, weil das sozusagen die Kinder von den Geschwistern meines Opas ist.
Ja.
Und da ist einfach keine Verbindung mehr da. Da war sozusagen Opa das letzte Bindeglied zwischen diesen Leuten und uns. Und genau das ist bei meiner Oma, die ist jetzt, die ist auch verstorben. Da war das genauso.
Mhm.
Also, dass wir diese Feier nochmal hatten und da kamen Leute zusammen, die ich auch aus meiner Kindheit kenne, mit denen ich auch bestimmte Dinge verbinde und die habe ich dann nochmal gesehen und weiß aber auch ganz, und man verspricht sich dann, ja, ach, wir sehen uns wieder und wir treffen uns und man weiß ganz genau, das wird so nicht sein, aber ist ja auch okay. Aber das verbindet nochmal Leute auch miteinander, die durch diese Personen miteinander verbunden waren und die eine Geschichte gemeinsam damit haben. Und von daher finde ich das schon ganz wichtig. So manches drumherum und so Brimborium, das dabei gibt, ist vielleicht so eine andere Frage. Ich fand zum Beispiel meine Oma hatte, da wurde halt eine Messe gefeiert. Ich bin jetzt nicht katholisch und für mich war das, also hat mich überhaupt nicht abgeholt. Also so null. Ich habe mich echt, das war...
Ja, da gibt's halt echt unterschiedliche Feier- und Zeremoniegeschichten. Ich war auch einmal, also auch nochmal so eine kleine Erzählung aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich war auf einer Beerdigung, die nicht kirchlich war. Also da war ein freier Redner. Mhm. Und die Person, die verstorben ist, die stand mir nicht sehr nah. Ich war Begleitung. Und ich bin am Ende, bin ich dann aus dieser Kapelle, also es war trotzdem in einer Friedhofskapelle, ich bin da rausgegangen und ich war so unglücklich, weil ich dieses Christliche, und da kommen wir jetzt vielleicht doch gleich nochmal ein Stück weiter. Es hat mir einfach gefehlt. Da war keine Hoffnung, da war keine Rede von Gott. Und das hat mich so...
Und es geht weiter so, ne?
Genau. Ja, es hat mich richtig doll bedrückt. Und ich glaube, ich war hinterher trauriger als alle anderen.
Mhm.
So, obwohl ich dieser Person am entferntesten war.
Ja.
Und das war, diese Erfahrung zu machen, hat mich in meinem Glauben sehr, sehr doll gestärkt.
Ja, spannend. Ich war noch nie auf einer Trauerfeier, die nicht christlich war, tatsächlich, interessanterweise. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber genau diese Komponente Hoffnung und es geht weiter, Jenseitsvorstellungen, das ist ja einfach was, beispielsweise was Christliches, also schon was stark Religiöses auch.
Ja.
Genau, und das ist so ein bisschen die Frage, wo wir jetzt in den nächsten, also sozusagen, wo es jetzt weitergeht, von was passiert nach dem Tod, so ein bisschen Richtung Hölle. Es gibt ja in manchen Vorstellungen so zwei Wege, ne?
Ja.
Was passiert nach dem Tod? Hopp oder Top?
Himmel oder Hölle.
Genau.
Das war früher so ein Springspiel, oder? So auf der Straße mit Kreide.
Das gibt's, glaube ich, immer noch.
Ach nee, Himmel und Hölle war dieses zum
Falten. Das mit den Fingern, zum Knicken. Oh, das haben wir letztens mit meiner Nichte gespielt. Das war so lustig, weil ich dann Sachen reingeschrieben habe wie... gib mir eine Scheibe Wurst und so. Dann musst du sie immer losrennen und Kekse und Wurst und Käse besorgen. Das war interessant. Dabei esse ich gar keine Wurst. Hat sie dann gekriegt. Naja, jedenfalls. Genau, Himmel oder Hölle, das ist ja so das war die erste Assoziation, ne, wenn es so nach dem Tod kommt. Also was aus meiner Perspektive man schon mal festhalten kann, ich glaube nicht, dass die Seele oder der Geist des Menschen noch in diesem Körper ist und dann in eingeäschert wird oder in den Sarg kommt, sondern das ist halt einfach der Körper.
Ja.
Mit dem Tod findet für mich eine Trennung statt von der sozusagen weltlichen Haut, dem Leib des Menschen und dem, was innerlich sozusagen diesen Menschen ausgemacht hat.
Ja, und ich finde, da hat die Bibel auch ein ganz tolles Bild, das kommt in der Schöpfungsgeschichte vor, dieser Lebensatem, der dem Menschen dieses Ruach, was so eingehaucht
Odem.
Wird,
ja.
der Lebensatem, Lebensodem wird eingehaucht und wenn ein Mensch stirbt, dann trennt sich das wieder. Dieses genau. Körperliche ist tot, verschwindet, ja. verwest und dieser Hauch, dieser Lebensatem, die Seele.
Ist ja auch ganz spannend, dass es Berichte gibt von Leuten, die sozusagen den letzten Atemzug tun, dass nochmal tief eingeatmet wird ja. und dass es dann ein langes Ausatmen gibt.
Ja.
So den letzten Hauch, der verlässt dann den Körper. Ne?
Ja.
Ja, so sehe ich das halt auch. Und jetzt geht es sozusagen einen Schritt weiter, wieder so in die Frage, gibt es eigentlich Wohin? Die Hölle und warum, was soll das eigentlich mit der Hölle?
Ja, und ich finde es, abgesehen davon, dass ich, wenn ich das Wort Hölle höre, in meinem Kopf immer...
Wolfgang Petri.
finde ich es mittlerweile, also weiß ich nicht, ich habe da keine Erfahrung aus meinen Kindheitstagen, was ich so früher gedacht habe, aber heutzutage denke ich mir nur so, ja, das war ein nettes Bild, was die damals gebraucht haben. Mhm. Es hat für mich aber keine Relevanz mehr.
Nee, genau. Ich glaube auch, dass es total viel so was, für mich hat das so was Mittelalterliches. Mhm. Hängt auch so ein bisschen mit so Ablasshandel und solchen Geschichten zusammen, ne? So, ich muss meine Seele reinkaufen, damit das nicht passiert.
Damit man nicht ins Fegefeuer kommt.
Genau, das ist auch so ein bisschen was Druckauslösendes beim Menschen. Und ich glaube auch, dass es so ist, dass durch dieses Bild von Himmel und Hölle so eine Ungerechtigkeit, die man auf der Welt spürt, irgendwie ausgeglichen wird.
Ja, oder zumindest
oder wurde.
Versucht.
Genau, so genau. als Gefühl,
ja.
sich so das zu erklären, auch wenn der jetzt hier auf der Welt irgendwie der böseste Mensch war und ich dem aus irgendwelchen Gründen nicht beikommen kann, der wird in der Hölle landen für das, was er getan hat.
Das muss Konsequenzen haben.
Genau.
Ja.
Und das ist so ein Bild, das für mich heutzutage nicht mehr funktioniert.
Mhm.
Und ich glaube, auch für viele ChristInnen nicht funktioniert. Also ich stelle mir nicht vor, dass man dann irgendwie mit dem Fahrstuhl runtergefahren wird und dass man dann wieder irgendwie eine körperliche Gestalt hat und dann brennt es überall und es ist Lava und der Boden ist Lava, aber du hast keine Möglichkeit auszuweichen.
Das ist für mich halt, ich verknüpfe das in erster Linie erstmal nur mit griechischer Mythologie. Mhm. Also da, die Geschichten finde ich super interessant und
ja.
spannend, aber das sind für mich einfach erzählte Geschichten.
Ja.
Punkt. Das ja. hat nichts für mich Relevantes.
Genau, und es ist ja auch so, da kommen wir dann wieder, ich glaube, zu einer Frage, die wir schon mal hatten, wie wörtlich wir die Bibel nehmen.
Mhm.
In der Bibel gibt es natürlich Erzählungen von Teufel und Hölle und Fegefeuer und dass die Frevler in die Hölle kommen werden und so weiter. Aber auch das ist aus meiner Sicht so, dass das Geschichten sind, die ja menschengemacht sind.
Ja.
Jule und ich sind ja beide der Überzeugung, da werden vielleicht viele von euch auch uns zustimmen, dass die Bibel jetzt nicht plötzlich vom Himmel fiel und da lag, sondern dass das Geschichten sind, die Menschen entwickelt haben, um sich die Welt zu erklären ein Stück weit, aber natürlich auch um Geschichten zu erzählen, die tatsächlich passiert sind. Da muss man, glaube ich, ganz genau sich jede einzelne Geschichte angucken. Aber dieses Bild von Hölle ist für mich wirklich so ein menschengemachtes Bild, um sich Realität zu erklären, beziehungsweise auch um sozusagen Gerechtigkeit für sich zu finden.
Genau. Und da war es irgendwie einfach zu sagen, okay, wenn diese Menschen so ungerecht, wie sie sich verhalten, das kann nicht ungestraft sein.
Ja.
Und den Gott, den wir erfahren, oder Gott, wie wir es das denken,
ja.
wird da schon irgendwie für sorgen. Und dann wird es einen Ort geben, wo die Verdammten hinkommen, wo Unterwelt, Fegefeuer, wie auch immer man das alles nennt. Und dass es eben ein Ort ist, an dem schlechte Taten, Sünden, wie auch immer man das nennen mag, gesühnt werden.
Genau.
Nach dem Tod.
Ja. Und das widerspricht auch für mich so ein bisschen aus meiner Überzeugung, dem Leben Jesu und auch dem Tod Jesu. Denn Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist ja, schließt meinetwegen die Erbsünde mit ein. Also, ne, das, Paradies und solche Geschichten, dass wir da vom Baum der Erkenntnis und so weiter. Das schließt aber im Grunde Sünde allgemein, also Entfernung allgemein von Gott allgemein für mich mit ein. Und das soll nicht bedeuten, dass, naja, Jesus ist für meine Sünden gestorben, also wirf die Fuffis in den Club, ich kann jetzt machen, was ich will.
Mhm.
Das hatten wir aber, glaube ich, auch schon mal das Thema, dass man bewusst halt. Also wenn man dieses Bewusstsein hat, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, muss man sich entsprechend verhalten.
Ja, und auch bewusstes Leben in der Nachfolge Jesu.
Genau. So. Und das ist für mich also ganz klar, dass es da eine Hölle gar nicht geben kann. Denn unsere Sünden sind vergeben. Und für mich ist es auch so, wenn ich sage, irgendwie, es gibt ja Menschen, die jetzt nicht sagen würden, sie sind Christin oder sie sind irgendwie religiös und glauben an irgendwas, irgendeine göttliche Dimension. Auch die, für die gibt es keinen Grund, in der Hölle zu landen.
Ja.
Denn nur weil, also, wenn Menschen sich halt so verhalten, wie Jesus es nice gefunden hätte, auch ohne dass sie sagen, sie machen das, weil Jesus es gemacht hätte, ist es trotzdem Verhalten, das Gott gut findet und weil Gott aus meiner Sicht liebender Gott ist, diese Menschen genauso annimmt und halt alle Menschen liebt, ob sie dann sagen, ja, Gott, nicer Typ finde ich gut oder nice Lady finde ich super, oder halt auch nicht. Die meinen, wir sind alle angenommen und genau. Sind alle ein Geschenk Gottes und werden auch wieder zu Gott zurückfinden.
Ja, und da ist für mich die Reformation, so groß dieses Thema auch ist, hat da irgendwie nochmal so den Haken hintergesetzt, das nochmal bestätigt und das stark gemacht und gesagt, ey, ihr müsst dafür nicht irgendwie bezahlen, um in den Himmel zu kommen.
Ja, genau.
Sondern es reicht einfach, dass ihr Menschen seid, weil ihr sowieso schon von Gott und durch Gottes Gnade, schwieriger Begriff, seid ihr eben schon angenommen und da müsst ihr nicht irgendwie, also das war ja echt nur ein Geschäftsmodell, um Geld zu verdienen.
Ja, genau, wir müssen halt dafür nichts zahlen.
Ja.
Und genau, also Hölle ist irgendwie so ein altes Konstrukt, das irgendwie da war, um sich die Welt so ein bisschen zu erklären, ob und wie nun alles wirklich letztendlich ist. Und ob es vielleicht letztendlich doch die Hölle gibt, werden wir nicht erfahren. Denn es gibt keine Leute, die da gewesen sind und uns hätten sagen können, wie es war und noch irgendwie GPS-Daten dazu geliefert haben. Sondern auch hier geht es natürlich ganz stark um den eigenen Glauben und das, was ich für wahr halte, beziehungsweise was ich so annehmen kann, dass ich auch hoffnungsvoll leben kann.
Genau.
Und ich bin in meinem Glauben so, dass ich eher konstruktiv bin und denke, dass das schon alles, was positiv ist, aber man muss auch sagen, alles, was ich positiv als positiv bewerte, ist stärkend für den Menschen und ist stärkend auch für meinen eigenen Glauben. Und was positiv ist, kann nicht so unbedingt schlecht sein, außer ein Corona-Test. Aber weißt du, was ich meine?
Ja.
Also wenn ich so, es kann nicht richtig sein, Leute abzulehnen, Leute auszugrenzen, Leute im Mittelmeer ersaufen zu lassen, Menschen zu verprügeln, weil sie der LGBTIQ-Community anhören. Das kann nicht richtig sein. Es kann nur richtig sein, Menschen anzunehmen und die Nächsten zu lieben. Und deswegen kann auch eigentlich nur Himmel richtig sein.
Ja, und für mich ist es also diesen, ja, gibt es eine Hölle? Don't know. Für mich ist es auch schwieriger, nicht zu sagen, ja, es gibt sie, sondern eher ausschließend zu beschreiben. Also für mich ist Hölle definitiv einfach nur ein Ort, an dem Gott nicht ist.
Ja, nicht sein kann einfach, genau. Ne? Weil Gott liebt.
Ja, so und deswegen passt das für mich nicht zusammen und deswegen habe ich diesen Begriff vielleicht auch einfach nur im Schlagerlied-Kontext für mich einsortiert.
Hey, wir werden so ein richtig trashiger Podcast mittlerweile. Wir hatten jetzt schon Gildo Horn dabei. Haben wir nicht auch irgendwann mal Ariane Rosenberg gesprochen?
Ich weiß es nicht, aber ich muss Joey Heinle noch schreiben.
Ja.
So, und so. Für mich ist, genau, ein Ort, wo Gott nicht sein kann. Die Formulierung finde ich sogar noch besser. Und es ist für mich auch einfach ein Ort, der symbolisch für Schmerzen, Ängste,
so
Negatives steht.
Mhm.
So, und das wünsche ich, also ich persönlich wünsche mir das für alles, was nach dem Tod kommt, wünsche ich mir nicht. Ich wünsche mir eben das, was in der Bibel auch genau das Hoffnung gibt und was so bestärkend ist.
Ja.
Und dass es weitergeht. Es wird dann immer vom neuen Jerusalem gesprochen. So, damit kann ich nicht so viel anfangen, aber es ist eben so diese, dass die Menschen bei Gott wohnen und da gibt's auch, das ist, ich mag das ja so gerne, dieses Gott wird alle ihre Tränen trocknen, abwischen.
Ja.
Das finde ich so tolle, starke Bilder, die mir
viel mehr bringen als das Destruktive.
Ja, genau, und die, ich habe keine Angst vorm Tod, sage ich so, wie es ist.
Ja.
Ich habe da keine Angst vor.
Ja.
Und ich habe deswegen keine Angst, weil mich mein christlicher Glaube da einfach so bestärkt.
Ja. Ach, so. Schön. Herrliche Worte zum Thema Hölle. Oder auch nicht Hölle. Ja. Ich glaube, die Fragen sind damit beantwortet, Jule, oder?
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir machen den Sack jetzt zu.
Ja.
Ja, so viel zur Hölle. Ja.
Genau.
Gott macht das nicht. Gott macht keine Hölle.
Nee.
Gut.
Richtig.
So. Jetzt, ich bin gerade richtig voll mit positiver Lebensenergie.
Ja, das Schöne ist, da können wir ja gleich dazu passen, zum Thema positive Lebensenergie, einen sehr aktivierenden Jingle abspielen, und zwar zu unserer Lieblingskategorie. Wer ist es? Ah, I love it.
Ja.
Genau, heute ist Jule dran, hier zu erraten.
Ich errate.
Wen ich mir auserwählt habe, aus der Bimbel, aus der Holigen. Und
großartiges Buchkaufempfehlung.
Manche Geschichten sind wirklich gut da drin, ja. Manche nicht, aber das ein oder andere fand ich echt nicht schlecht.
Ja.
Und würde sagen, Jule, starte doch mal einfach in Wer ist das Manier, ja oder nein Fragen mir zu stellen, die ich dann beantworte, und so zu versuchen, auf eine Person zu kommen.
Let's get it to Rambo.
Amen.
Bin ich eine Person aus dem Neuen Testament?
Nein.
Oh, ich dachte, das ist jetzt... Ich suche ja die Personen sehr oft so aus, dass sie so ein bisschen zum Thema passen.
Ja, und ich mache genau das Gegenteil.
Und du machst immer genau das andere. Und dann denke ich immer so, ja, das, damit hätte ich auch rechnen können. Also, ich komme aus dem Alten Testament. Ist nach mir ein Buch benannt im Alten
Nein.
Testament? Auch nicht. Ich bin eine Person, die keinen Namen im Inhaltsverzeichnis stehen hat. Bin ich eine männliche Person?
Ja.
Okay, das macht den Kreis nicht gerade kleiner.
Ich weiß auch gar nicht, aber gut. Also ich sag mal so, kennst du?
Kenne ich.
100 pro.
Du hättest auch gedacht, dass ich Simson kenne und ich kann.
Ja, und jetzt, also wenn du jetzt sagst, kenne ich nicht, Jule.
Okay.
Dann nehme ich dir deinen Bachelor weg. Ich schwöre. Du bist so aberkannt.
Kein Druck.
Kennst du?
Komme ich in den ersten 5 Büchern Mose vor?
Ja, ist richtig. Und danach auch eigentlich nicht mehr wirklich.
Komme ich im ersten Buch Mose vor?
Nee.
Okay. Stehe ich in einem engeren Verhältnis zu Moses?
Ja.
Bin ich sein Bruder?
Ja.
Aaron? Ist sein Bruder Aaron?
Ja.
Wow!
Ja, du bist Aaron.
Ich darf meinen Bachelor-Titel behalten. Ich glaube, du hast einfach den Druck so hart hochgemacht.
Ja, vor allem, ganz im Ernst, eigentlich noch gar nicht inhaltlich irgendwas nachgefragt
Nein.
oder irgendwas beantwortet und trotzdem weißt du schon, dass Aaron ist. Aber halt eine von den Personen, die man kennt.
Ja, ja, definitiv.
Genau, Aaron ist der große Bruder von Moses. Mhm. Und Moses ist ja dazu auserwählt worden, dass die Israeliten zu befreien aus der bei den Ägyptern. Und es war so, dass Gott ja zu Moses gesagt hat, hier Moses, mach mal. Und Moses aber gesagt hat, Gott, ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so der große Redner, ich habe da echt Schwierigkeiten mit. Und dann hat Gott gesagt, naja, komm, nimm seinen großen Bruder Aaron mit, der kann gut quasseln. Das wird sozusagen dein erster Priester. Und Aaron war der erste Hohepriester, den es in der Bibel gab. Und genau, der war immer mit Moses unterwegs und gehört halt zu den ältesten, ja, des Stammes Levi, zu dem er angehörte, und halt, wie gesagt, war der erste Hohepriester. Und was gibt's noch über Aaron zu sagen? Aaron war auch nicht so nur Fancy Boy,
mhm.
sondern durfte zum Beispiel auch dann nicht ins gelobte Land rein, so wie es Moses ja auch gegangen ist, weil Aaron war nämlich derjenige, der am Berg Sinai das goldene Kalb und mhm. ein Altar aufgestellt hat, also sozusagen ein Abbild Gottes gemacht hat, beziehungsweise ja. sozusagen ein weiteres Gottesbild erschaffen hat, fand Gott jetzt nicht so cool. Weil geht ja gar nicht, wir sollen uns kein Bildnis machen und wir sollen ja. auch keine Götter neben Gott haben. Und das hat Aaron aber mal eben gemacht, weil irgendwie, weiß ich auch nicht so genau, war.
War danach.
Die Leute haben darum gebettelt, dass er endlich mal irgendwie zeigt, wie Gott ist oder ein Bild macht von Gott, und das hat er halt gemacht. Fand Gott jetzt nicht so cool, und deswegen durfte Aaron auch nicht mit ins gelobte Land.
Oh.
Ja, ist ein bisschen schade für ihn.
Ich wollte gerade sagen.
Aber etwas, das ihr wahrscheinlich alle kennt, aus dem Sonntagsgottesdienst zumindest, geht auf Aaron zurück.
Der aaronitische Segen etwa?
Wow, genau. Der aaronitische Segen. Das ist ein Segen, der sozusagen laut der Überlieferung Gott direkt zu Moses und Aaron und ich glaube, die Kinder von Moses und Aaron waren auch mit dabei, gesagt hat und überliefert hat und gesagt, das ist der Segen. Und den hat Luther eingeführt als Schlusssegen für den Gottesdienst. Deswegen kennt ihr den wahrscheinlich alle. Ich lese dir mal vor in einer Version, die neutral ist. Also Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe das Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Das ist der aaronitische Segen. Genau. Also in einer Version, wie gesagt, die jetzt neutral, geschlechtsneutral ist. Genau. Das gibt so zu Aaron zu sagen.
Sehr cool. Ich werde das nie vergessen. Das war mein erster Gottesdienst als Diakonin. Da wollte ich auch den aaronitischen Segen sprechen.
Ich wollte, lässt schon irgendwie...
Naja, ich sag mal, es war eine Erweiterung, eine... Ich weiß nicht, wie die stilistischen Mittel alle heißen. Der war im Freestyle durcheinander.
Weißt du noch, was du gesagt hast?
Ich wusste, was ich sagen wollte.
Ja.
Ich wusste aber nur noch am Ende, weil ich halt super aufgeregt war, 300 Leute in dieser Kirche und ich war so angespannt und war dann so froh, Gottesdienst ist vorbei und yay! Und jetzt noch hier Segen, zack, bumm, alle nach Hause. Ich weiß es bis heute nicht, was ich gesagt habe. Ich weiß aber nur, dass es großer Müll war. Es war einfach nur so, Gott segne und behüte dich.
Er hat ein Angesicht, Amen.
Und erhebe das Angesicht und erleuchte dein Angesicht. Und dann in dem Moment, wo es zu Ende war, habe ich nur so in diese sehr vielen Augenpaare geguckt.
Und so ein Dab gemacht.
Habe so gedacht, einen gesegneten Sonntag noch und gute Heimfahrt. Dann habe ich mich umgedreht und wollte anfangen mit Weinen.
Mit Wein oder mit Weinen?
Beides. Ich wusste nicht mehr, weil ich so dachte, ich hatte in diesem Gottesdienst eine Aufgabe, das war dieser Segen.
Ja, shitty, ey.
Und das ist mein erster öffentlicher Auftritt als Diakonin und dann, ja.
Ups.
Fail. Aber...
Aber sowas passiert. Ich habe da, finde ich, sehr schön die Version des Vater Unser von einer Person, die mal vor Zeiten bei Bauersuchtfrau war. Und vor dem oder nach dem Essen wäre, ich habe keine Ahnung, das Vater Unser beten wollte, wie folgt. Ich zitiere: Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie auch immer. Amen. Amen. I love it.
Ja, ich glaube, das packe ich nochmal in Insta-Story. Einfach diese Woche, damit auch an. Ja. Weil es gibt viele jüngere Jugendliche, die das nicht mehr kennen, weil sie zu jung sind, weil das schon wirklich so lange her ist.
Ewig her.
Ich habe das neulich auch das Video mal in einer, ich glaube, Gottesdienstvorbereitung oder so. Und sie kannten es einfach alle nicht. Und ich so, ihr kennt das nicht? Das ist einfach richtig...
Das Beste.
Richtig nicer christlicher Content bei Bauersuchtfrau.
Ja.
Unterhaltsam.
Ja.
Schön. So. Elzke, das war eine schöne Folge.
Ja, heute gibt es kein Nachgeflüstert.
Nein.
Ihr könnt uns aber natürlich gerne Fragen stellen. Jedenfalls ist es schön, dass ihr dabei wart. Wie immer freuen wir uns auf eure Nachrichten zur Folge und auf neue Fragen. Wenn ihr eine Frage habt, dann könnt ihr sie uns anonym unter telonym.me/fluesterfragen stellen oder auch als Direct Message bei Instagram. Jedenfalls hören wir uns in 2 Wochen wieder. Klickt die Glocke oder abonniert den Podcast, so könnt ihr keine Folge mehr verpassen.
Freut mich, dass ihr reingehört habt.
Auf jeden.
So.
Und jetzt schon mal die Ankündigung vielleicht, dass es natürlich in 14 Tagen unsere Standardfolge wieder geben wird, aber dass es dann im Zuge des Ökumenischen Kirchentages auch eine Live-Folge geben wird. Da werden wir euch aber noch informieren, wann und wie und wo ihr das genau euch antun könnt.
Genau.
Ist auch so, glaube ich, mit Video.
Ich glaube,
wir müssen uns mal was anziehen beim Podcast machen, Jule.
Na gut.
Ein bisschen aus der Comfortzone rauskommen.
Okay, ein bisschen aus der Höhle raus. Also ich glaube, da könnt ihr auch ganz viel dann über Instagram mitkriegen.
Ja.
Und wir hören uns.
Bis dann, tschüssi.
Tschüssi, ciao.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.